Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hallo zu einer neuen Folge Kulturkiosk. Mit mir, der Lisa. Heute ist Leo bei mir im Studio. Oder soll ich sagen, Harlekurt. Hi, schön, dass du da bist. Gleich zwei Fragen vorweg. Erstens, du hast dich im Vorfeld bei uns als Audiokünstler vorgestellt. Ist das was anderes als Musiker? Und zweitens, was bedeutet dein Künstlername Harlekurt?
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, Audiokünstler, insofern, als dass ich nicht nur und auch nicht vorwiegend Musiker bin. Also ich kann zwar ein bisschen Klavier spielen, ich kann ein bisschen Gitarre spielen, aber ich bin nebenbei selbstständig als Sounddesigner und form deswegen eher Klänge, als dass ich jetzt klassischerweise Musik komponiere und schaue dann eben, was dabei rauskommt und übrig bleibt und daraus entstehen dann die Songs. Und deswegen sehe ich mich eher als Audiokünstler, so ein bisschen wie ein Maler ein Bild malt. Also ich denke jetzt mal nicht, dass da dann alles geplant ist und der komponiert ja sein Bild nicht, sondern er schaut halt beim Malen, wie er es weitermacht. Deswegen Audiokünstler. Und der Künstlername ist ganz einfach. Harlekurt, Harry, mein zweiter Name, dritter Name.
Oh Gott,
Kurt,
drei
mein
Namen.
Zweiter Name. Ja, Leo, Kurt, Harry. Und zwar hießen meine Opas so. Und die sind beide vor meinem Tod gestorben. Dann habe ich beide Namen mitbekommen. Und ja, Harlekin, Harlekurt ist dann, denke ich, ganz eingängig.
Aber dann hast du wenigstens was mit deinen beiden anderen Namen gemacht, weil sonst sind ja immer so Zweit- und Drittnamen so, ja, die sind halt auf Papier und das war's dann.
Ja, genau. Wenn man irgendwie eine Überweisung braucht, braucht man den ganzen Namen und sonst nie. Aber ja, ist bei mir tatsächlich auch immer so. Wissen auch, glaube ich, echt nicht viele von meinen Freunden, wie ich heiße.
Ah, aber jetzt.
Ja, jetzt schon, ja, Tatsache.
Genau. Ja, wie alt bist du denn und wie lange machst du denn schon Musik? Und wie würdest du denn deinen Stil beschreiben?
Also ich bin jetzt 28. Ich mache seit jetzt ungefähr 11 Jahren Musik. Wobei man sagen muss, dass es am Anfang natürlich sehr langsam gestartet hat, mit einfach nur enableden Beats bauen. Aber zählt auch als Musik machen. Und mein jetziger Stil, würde ich sagen, ist irgendwo zwischen Indie-Pop und Lo-Fi. Genau, und vielleicht ein bisschen Indie-Rock auch noch dabei. Kommt immer ein bisschen auf den Track an und wie ich gerade Lust habe, aber das ist aktuell so das, wie ich mich einordnen würde.
Genau, ich habe ja ein bisschen geguckt und ich habe gesehen, dass du mit Kalt und Zukunft Songs hast, die ja deutsche Texte haben. Doch die meisten Lieder sind auf Englisch. Warum hast du dich für die Kombi entschieden? Warum Englisch, warum Deutsch? Also, ja.
Ja, ist immer so ein bisschen eine Sache gewesen. Auch in den letzten Jahren hat sich das immer so ein bisschen flipfloppt, ob ich Deutsch oder Englisch lieber mag. Das Ding bei Deutsch ist, dass es direkt so hart ist und so direkt und man quasi keine Distanz dazu hat als derjenige, der die Sachen sagt, weil ich es in meiner eigenen Sprache dann sagen würde. Und in Englisch fällt es mir ein bisschen leichter, Sachen auszudrücken, die nicht unbedingt schön sind zu sagen. Und da habe ich dann so eine leichte Distanz dazu und ich kann es auch ein bisschen einfacher in Worte weben. Weil im Deutschen ist es alles immer gleich so abgehackt und so hart und im Englischen ist alles ein bisschen weicher. Also ich habe jetzt keinen internationalen Hintergrund oder sowas. Ich habe einfach nur Lust gehabt, auf Englisch Musik zu machen. Das fällt mir ein bisschen leichter.
Genau. Welche Themen behandeln deine Songs so?
Also die EP ist ziemlich traurig. Es geht um Beziehungen, die nicht funktioniert haben, um ich sag mal, Substance Abuse, also Suchtprobleme und Suizid. Aber das alles, ich sag mal, so nicht nicht sehr plakativ, sondern so ein bisschen mit ein paar Jahren Abstand jetzt. Also es geht um die letzten paar Jahre bei mir, die waren alle ein bisschen durchwachsen und eher negativ aufgeladen und das sind dann so die Momente rausgegriffen, beziehungsweise eigentlich eher die Zeiträume rausgegriffen in den einzelnen Liedern. Jedes Lied behandelt einen anderen Zeitraum die prägend waren. Und ja, mit einer Ausnahme sind halt alle von diesen, die es jetzt auf die EP geschafft haben, sehr traurig, weil es mir auch in den letzten Jahren einfach psychisch nicht so gut ging. Genau. Und Your Rouge ist dann die positive Ausnahme.
Genau, also dein EP ist ja jetzt erschienen vor ungefähr 2 Wochen. Sechs Songs sind es dann insgesamt, die jetzt drauf sind, oder?
Genau, ja, 6 Stück.
Genau. Und also ist dann eine sehr persönliche Platte.
Oh ja, absolut. Ich habe immer versucht, so ein bisschen Songs zu machen, die so eine Geschichte erzählen von anderen Leuten, aber das hat nicht funktioniert. Da bin ich, das hat nicht funktioniert. Die habe ich nicht fertig gemacht, die Songs. Und die einzigen Songs, die ich fertig bekommen habe, waren immer persönlich. Da war immer irgendwas mit drin, was entweder so passiert ist und ich habe es dann quasi einen leichten Spin drauf gemacht und das irgendwie vertextet. Oder es ist mehr oder weniger buchstäblich einfach nacherzählt, nur mit anderen Worten. Wenn man aber weiß, was passiert ist, dann kann man es einfach mitlesen, letzten Endes. Also es ist mir sehr wichtig, dass ich da nichts erfinde, sondern zumindest auf dieser EP, sondern einfach nur nacherzähle, was es ist. Ist auch so ein gewissermaßen Therapie, dass ich das alles einfach mal so ein bisschen sagen kann. Muss auch ehrlich sagen, ich bin noch nicht in Therapie, hätte aber schon längst gehen sollen und war immer der Meinung, dass Musik so die Lösung ist dafür, wieso ich es nicht machen muss. Und zu einem gewissen Grad funktioniert es auch wirklich gut. Also wenn es mal läuft und man alles, was man gerade an Gefühlen hat und Gedanken hat, channeln kann und dann produktiv Musik macht. Ich meine, ohne es zu wissen, wie Therapie wirklich dann wirkt, aber ich vermute, es funktioniert besser als Therapie. Und ja, jetzt auf lange Sicht gesehen, schaffe ich es aber nicht, dauerhaft produktiv zu sein, und sehe deswegen die Notwendigkeit trotzdem. Aber es ist natürlich super heilsam. Also es macht ja nicht nur Spaß, sondern es ist auch, wie soll ich sagen, berührend und ein bisschen sich selbst erklären, wie man sich eigentlich fühlt.
Ja, vor allem ist es ja auch nicht so einfach in unserer Zeit, in der heutigen Zeit, irgendwie einen Therapieplatz zu bekommen. Also ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen, also klar, es ersetzt sowas nicht, aber man muss sich irgendwie andere Wege irgendwie zurechtlegen, mit irgendwie Geschehnissen oder Erlebnissen zurechtzukommen. Also das ist ja dann
Ja, sehe ich auch
positiv,
so.
ja. Genau, wo produzierst du denn deine Songs? Alle bei dir daheim?
Ja, tatsächlich. Also ich habe mir ein Studio eingerichtet über die Jahre. Also Studio ist in dem Fall, ich weiß gar nicht, es sind glaube ich 10 Quadratmeter, vielleicht auch 12, in dem alles steht, was ich habe. Habe mir Absorber reingestellt, Boxen, Equipment, dies, das, paar Instrumente. Hauptsächlich bin ich aber in der Box, also mache alles in Ableton. Und ich deswegen auch dieses, ich sehe mich primär als Sounddesigner, als Musiker, weil ich so viel digital arbeite. Also wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis gucke, an dieser Stelle Shoutout an Emir in the North, wäre vielleicht auch was für euren Podcast.
Immer ein guter Tipp.
Das, ja, der macht sehr viel analog und mit Knöpfen, die er selber drehen kann. Und ich bin eher der Automationsprogrammierer. Also ich hocke mich hin und schaue dann, wie muss ich diesen Sound über Zeit formen, damit er mir das Ergebnis gibt, was ich haben will, statt ich drehe einen Knopf und gucke in Echtzeit, was passiert.
Okay, und wie funktioniert das jetzt? Also vorab spielst du schon Instrumente mit ein oder wie kann man sich denn das so
Ja.
vorstellen?
Okay, also der Produktionsprozess bei diesen Tracks war jetzt ziemlich chaotisch. Ich habe ihn inzwischen ein bisschen geordnet und wahrscheinlich auch ein bisschen sinnvoller gemacht. Aber normalerweise läuft es so, dass ich eine Idee habe, die spiele ich entweder am Klavier oder an der Gitarre. Und dann suche ich mir noch einen anderen Sound dafür aus, meistens. Also, dass es eben nicht nur das klassische Klavier ist oder nicht nur die klassische Gitarre, sondern irgendeinen Synthi-Sound noch dazu oder was. Und dann wird darauf aufgebaut, erstmal mit ein bisschen Singen, um zu gucken, wie die Melodielines sind. Und dann nach und nach baue ich da um diese Idee rum meine Tracks. Allerdings bleibt dann von der anfangs durch die Instrumente eingespielten Idee am Ende im Verhältnis nicht mehr so viel übrig meistens, weil ich sehr, sehr viel dann eben in the Box dazu baue. Also mehr Synthi-Lines, als es am Anfang Klavier war, mehrere Gitarrenspuren, die verzerrt oder teilsynthetisiert sind oder gepitcht oder in irgendwelcher Form mit Effekten versehen. Und auch sehr viele Vocal-Effekte, sodass quasi diese komplette Klangwolke am Ende nur noch aus recht wenig Instrumentierung besteht, sondern mehr aus designten Sounds.
Okay. Und das passiert alles mit einem Programm.
Genau, Ableton Live, also wer es nicht kennt, ist eine DAW, also Digital Audio Workstation. Die bekanntesten sind Pro Tools und wahrscheinlich FL Studio. Und ja, man kann eben alles damit machen, was man will. Multitrack Editor, viele Instrumente aufnehmen, alles parallel, alles nur in der Box, aus der Box. Ja.
Kann das jeder machen oder muss man da schon viel Zeit investieren, um das zu lernen?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie man selber seine Musik gestalten will. Also wenn man Instrumente spielen kann, dann ja, dann kann das jeder, der ein Instrument spielen kann, machen. Wenn man dann ziemlich wenig braucht, die Einstiegshürde, um mit Ableton Sachen zu recorden, ist sehr, sehr niedrig. Man kann super schnell anfangen, einen Song zu machen. Und es ist auch sehr leicht. Je mehr man dann machen will, was eben in Ableton passiert, sage ich mal, also mit Editing, mit Effekten, mit Synthesizern in Ableton, dann wird es dann immer komplexer und dann dauert es länger, bis man es gelernt hat. Aber eigentlich kommt man ziemlich schnell voran. Also wenn man nur das lernt, was einem Spaß macht und immer dann das versucht zu lernen, was man gerade braucht, dann kann man in ein paar Monaten auf jeden Fall gut einsteigen, würde ich sagen. Also sehr schnell einsteigen.
Okay. Wie lange brauchst du dann, bis so ein Song fertig ist? Auch wahrscheinlich unterschiedlich,
okay.
Ne?
Ich sehe ja unterschiedlich. Also das Ding ist, diese Songs haben in Teilen, ich kann gar nicht mehr genau sagen, welche davon, vor ungefähr 6, 7 Jahren angefangen. Und sie waren dann so in 30-70% fertig, einfach in meinem Folder rumgelegen und ich habe sie nicht mehr angefasst. Und dann habe ich letztes Jahr ein Coaching gemacht bei Pick Yourself, bei Philipp. Und der hat mich dann so ein bisschen wieder geerdet und zurückgeholt und hat gesagt, hey, du musst die Sachen auch releasen, sonst passiert da nichts. Und dann habe ich mich hingehockt und habe in der Zeit, wo ich bei ihm beim Coaching war, halt irgendwie, ich weiß nicht, 10, 12 Tracks fertig gemacht und auch noch irgendwie 20 oder was Lo-Fi-Tracks nebenbei, um einfach mal so ein bisschen da reinzukommen, was fertig zu kriegen. Also schlechtes Beispiel über diesen Tracks, das hat ewig gedauert. Aber wenn ich jetzt einen neuen machen würde, dann würde ich sagen, ein paar Monate.
Okay.
Weil ich meine, ich mache es nicht hauptberuflich, deswegen immer nur dann, wenn ich Zeit habe und dann, ja, dauert es halt.
Ja, das ist es, aber jetzt ist es ja raus, also von daher,
geschafft, juhu.
Manchmal braucht es halt ein bisschen Zeit.
Ja.
Ist dir irgendein Song, weiß ich nicht, jetzt wichtiger ist wahrscheinlich jetzt ein blödes Wort dafür, aber gibt es irgendeinen Song, der dir besonders am Herzen liegt?
Also ich würde sagen, der persönlichste ist The Endless Night. Da geht es eben um die Suizidgedanken. Und den fühle ich auch noch am meisten, jetzt nachdem er fertig ist. Weil es ist ja oft so, dass man, wenn man einen Track dann fertig hat, dann eigentlich schon beim nächsten ist und quasi gedanklich schon weiter ist. Der ist aber immer noch präsent und den mag ich auch immer noch sehr gern. Ansonsten, ich glaube, am interessantesten, was die Produktion angeht, ist Satan Smile. Der ist mir dahingehend wichtig, also weil einfach, es sind 808s drin, es ist Rock drin, es ist ein bisschen Pop dabei, also es ist eine wilde Mischung. Und ja, und dann noch Your Rouge. Also die drei würde ich rausheben. Your Rouge deswegen, weil er halt der positive Song ist. Der deswegen positiv ist, weil ich da mal meine Freundin mit einbezogen habe. Wenn ich alleine Musik mache, dann wird das immer sehr schnell, sehr depressiv und auch ein bisschen zu abgespaced, sodass die meisten Projekte dann wieder in der Senke verschwinden. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt mal bewusst einen Track und habe dann meine Freundin gefragt, hey, ich brauche ein Thema für einen Track. Und dann hat sie mir ein paar Wörter gesagt und dann habe ich angefangen so zu kramen, okay, was kann ich denn jetzt bei mir in der Vergangenheit finden, wo das passt? Und habe dann einfach da angeknüpft und einen Song drüber geschrieben und der ist dann, weil sie da involviert war, total positiv geworden.
Ja, okay, das war schon irgendwie ziemlich süß, muss man sagen.
Ich fand es im Nachhinein auch super süß und er ist auch echt gut geworden, finde ich. Also kann man sich gut anhören.
Genau. Ja, du hast es ja vorher schon so ein bisschen angerissen, aber auch wenn es so Depri-Songs vielleicht sind, was macht dir denn an dem Musizieren, an den Songs erstellen so viel Spaß?
Ich glaube, das, was am meisten Spaß macht, ist, wenn ich komplett isoliert alleine bin und mich auch so fühle. Also wenn ich auch nicht mehr mitkriege, dass, keine Ahnung, meine Katzen rumlaufen oder Nachbarn irgendwie Geräusche machen oder draußen Autos fahren, sondern wenn ich wirklich nur ich, nur in diesem Zimmer bin und dann einfach experimentieren kann, was passiert. Also was passiert, wenn ich, weiß was ich, hier einen LFO und irgendeinen Parameter mappe und wie verändert sich dadurch das Sound und gar nicht mal so das Auffangen davon, sondern eher das Schauen, was passiert. Und wenn ich dann noch, ich sag mal, conscious genug bin, um das dann auch gleich zu recorden, ist natürlich der Optimalfall. Aber in den meisten Fällen verlieren sich solche Ideen dann leider immer wieder. Aber das ist der spaßigste Part, dieses Experimentieren und einfach nur Sachen finden, ohne sie zu suchen.
Ja gut, aber wenn so eine Katze auch mal im Hintergrund miaut, kann man ja auch als Sound mitnehmen.
Kann man. Ich habe tatsächlich ein Schnurren von meinem Kater in einem Lo-Fi-Track mal verbaut auch.
Ja, das ist witzig. Du machst das ja nicht hauptberuflich, hast du ja gesagt. Wie viel
Genau.
Zeit investierst du denn?
Viel. Also ich arbeite gerade Teilzeit nebenbei noch, um mich irgendwie über Wasser zu halten und bin dann selbstständig noch als Sounddesigner und was da noch übrig bleibt, das wird in Musik gesteckt. Also ich würde sagen, jeden Tag eine halbe Stunde bis 4 Stunden. Das kommt ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich habe. Aber eigentlich täglich. Also ich hocke mich jeden Tag dran und mache irgendwas. Ob das dann produktiv ist, ist die andere Frage, aber ich sitze zumindest da und klimper rum.
Hast du eigentlich auch Vorbilder oder Idole, Lieblingskünstler?
Oh, Lieblingskünstler auf jeden Fall. Idol ist ein bisschen schwierig, weil ich mich natürlich jetzt nicht den ihren, wie soll ich sagen, die haben ja dann auch wieder Idole und die streben nach irgendwas und das richtet ihre Bahn aus. Das will ich natürlich nicht machen. Ich will schon meinen eigenen Weg gehen. Aber Künstler, die ich cool finde, Ramzoid, falls dem Film das was sagt, das ist ein so ein bisschen, boah, wie beschreibe ich das? Pop-Rap vielleicht. Also sehr effektreicher Pop, keine Ahnung. Sehr spaßig auf jeden Fall. Joji, insofern, als dass man ihn ja früher als den Pink Guy kannte oder als Filthy Frank, falls wem das was sagt. Und dass der diesen Switch geschafft hat von ich mache komplett absurden Humor zu echt guter und introspektiver Musik. Da habe ich extremen Respekt davor. Und ich finde auch seine Songs echt gut. Ansonsten Corbin noch. Allerdings die alten Sachen. Er hat ein Album rausgebracht, das super, super schön ist. Da geht es auch viel um ja, eher traurige Themen. Und da brüllt er sich die Seele aus dem Leib und das ist wunderschön. Leider sind die neuen Sachen so ein bisschen, ich sag mal, flacher. Und da geht wieder so ein bisschen in so. Ja, rappigeres Zeug, aber das sein altes gesungenes Album ist ein Traum.
Hast du auch vor, ein Album rauszubringen? Weil jetzt so eine EP ist ja so ein bisschen, also es ist schon was Größeres als so einzelne Songs, aber ist da noch mehr drin?
Ja, da ist noch mehr drin. Ich arbeite auch schon dran. Es wird noch mehr Songs geben und ich kann jetzt schon mal verraten, die werden auch ein bisschen positiver werden. Ja, weil ich habe jetzt so ein bisschen, oder ich versuche, die Jahre so ein bisschen hinter mir zu lassen und mal ein bisschen zu gucken, was passiert, wenn ich dann eigentlich primär Spaß habe. Und dann, was für Musik kommt dabei raus. Also mein nächstes Album wird auf jeden Fall positiver, oder mein erstes Album wird auf jeden Fall positiv. So viel kann ich schon mal verraten. Wann es kommt und wie viele Songs es werden, da kann ich noch gar nichts dazu sagen. Das wird sich noch zeigen.
Das wird sich noch zeigen. Ich hatte auch schon in der Vergangenheit, wow, das hört sich immer so sentimental an und es ist so lange her, aber ich hatte schon Gespräche halt mit anderen Musikern und Musikerinnen, die haben auch schon, also manche machen gar keine Alben mehr, weil sie meinen, das lohnt sich gar nicht mehr, weil die Leute in der schnelllebigen Zeit keinen Bock mehr haben, sich ein ganzes Album anzuhören. Und dann war ich so schockiert, weil ich persönlich finde es immer noch ziemlich cool, ein Album zu haben von Leuten, die man vielleicht neu entdeckt oder auch von Leuten, die man halt schon mag und man freut sich halt auf ein neues Album. Deswegen, wie siehst du denn das? Also ich denke mal, du bist auch noch pro Album, wenn du ein Album rausbringen willst.
Ich bin aus anderen Gründen pro Album. Also das Ding ist, wenn ich selber Alben höre oder Musik höre, sagen wir es mal so, dann ist das selten ein ganzes Album.
Okay.
Das einzige Album im letzten Jahr, würde ich sagen, was es geschafft hat, das ich gehört habe, ist von Breakins, sein letztes. Ich habe blöderweise auch direkt den Albumnamen vergessen. Aber da bin ich gerade ziemlich drauf hängen geblieben. Und sonst sind es auch immer nur einzelne Songs. Also okay. Klassisch über die ganzen Playlists und so bleibt man natürlich auch nur bei einzelnen Songs von einzelnen Künstlern hängen. Aber es geht mir mehr drum, zu zeigen, dass ich auch, oder mir zu zeigen, dass ich auch ein Album schaffe. Und dass man dann auch ein zusammenhängendes Projekt baut. Weil wenn man einzelne Songs hat, die können jeder Song kann für sich super sein und super Spaß machen und vielleicht auch schön komponiert, schön produziert, einfach ein tolles Projekt sein, aber es ist halt doch nur ein Song. Und wenn ich mir jetzt ein Thema suche oder eine größere Story spanne, und da dann 10, 12, vielleicht sogar 20 Songs unter diesen Schirm bringen und die funktionieren alle zusammen, da habe ich viel größeren Respekt davor und ich will das eigentlich auch schaffen.
Okay, so eine kleine, sowas, so ein kleiner Erfolg auch für dich persönlich.
Ja, also ich meine, ist vielleicht auch in jeder Munde, wie heißt er noch, der bärtige Yoga-Guru, komme gerade nicht drauf. Du meinst überhaupt nicht, wovon ich rede.
Nein.
Es gibt so ein Mindset-Guru im Musik-Ding, der gerade allen erzählt, wie sie ihre Musik zu machen haben. Rick Rubin. Und der predigt quasi, man muss die Musik für sich selber machen.
Aha, und, okay. Das war genau. Jetzt irgendwie ganz komisch. Ja, der Bärtige in Wunden und du denkst, was?
Genau, also sein Satz ist, the audience comes last. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil man dann halt nicht die ganze Zeit drüber nachdenkt, oh, wie sind die Views auf TikTok oder keine Ahnung, wie sind die Streams, wie gefällt es den Leuten, sondern wirklich nur, gefällt es mir. Und wenn es mir gefällt, dann sagt er, wird es halt auch gut.
Ja, vor allem das ist wirklich das Wichtigste, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass man, es gibt bestimmt sicherlich Künstler und Künstlerinnen, die halt viel produzieren für andere. Aber ich sehe das oder merke das dann schon, okay, die stehen da nicht so richtig dahinter. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade, tatsächlich.
Ja, ich meine, klar, es ist ihr Job und ich sehe es jetzt auch, wenn es wirklich um Geld geht, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass ich sage, ja, gut, dann mache ich halt für die Million diesen Song.
Ja, okay, ja, gut.
Aber solange das nicht der Fall ist, ja. Nicht.
Ja. Aber hast du trotzdem vor, mal auch Auftritte zu?
Tatsächlich nicht.
Okay.
Das ist ein bisschen das Ding. Das ist allgemein so die größte Krux an meiner Art zu arbeiten, sage ich mal. Dadurch, dass ich immer nur so einfange, was gerade passiert, kann ich das halt schlecht reproduzieren. Ich kann zwar die Basis von dem Song wieder nachspielen und dann irgendwie hoffen, dass ich den Rest dann über Effekte einspielen könnte, so gesehen, oder über Backing-Tracks. Aber das ist natürlich nicht dasselbe, als wenn ich jetzt den kompletten, komplexen Song da live zusammenbaue. Und das schaffe ich, glaube ich, nicht. Deswegen bin ich noch irgendwie auf der Suche, wie ich da ein sustainable Ding draus machen kann, ohne Auftritte.
Okay. Ja, okay. Also, ja, vielleicht kommen die ja trotzdem irgendwann und dann musst du dir halt irgendwas anderes überlegen. Nur Akustik mit der Gitarre.
Ja, vielleicht. Ich meine, gut, das ist natürlich der easy way out. Das könnte klappen, ja. Oder vielleicht auch so Twitch-Sachen. So von wegen, ja, okay, ich habe jetzt hier eh meinen PC und stelle dann einfach eine Kamera hin und gucke dann, ob ich da nicht einen Stream mache. Vielleicht sowas. Das kann ich mir schon vorstellen.
Okay, aber bis dahin, wo kann man denn deine EP hören? Ich denke mal, bei allen Streaming-Anbietern kann man die auch kaufen, erwerben.
Also man kann sie überall hören. Ich glaube, aktuell kaufen kann man sie nur in ein paar Shops. Eigentlich wollte ich sie über Bandcamp anbieten, aber der Support meldet sich nicht. Das ist ein bisschen schade. Bandcamp wurde ja übernommen von einer anderen Firma und seitdem geht der Support so ein bisschen kaputt. Mein Konto ist nicht mehr aufrufbar, aber sonst würde es über Bandcamp käuflich zu erwerben sein und wird es auch wieder. Genau, kann man dann auf meiner Instagram-Page Hardecourt Music verfolgen, wann es wieder geht.
Okay, und der Name der EP, ich glaube, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Wow.
Den haben wir noch kein einziges Mal erwähnt. Static Dreams heißt die EP, genau. Static Dreams von Hardecourt. Und ja, hört mal rein.
Ja, hört mal rein. Okay, super. Dann bedanke ich mich für das Interview und für das Gespräch. Und ich habe gar nicht so erwartet, dass es so persönlich wird, also auch mit den Songs, dass das wirklich so, ja, so ernste Themen. Ich bin echt mal gespannt. Ich höre natürlich auch rein. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Also dann nochmal danke.
Danke, dass ich hier sein darf.
Na klar, und viel Erfolg na natürlich jetzt auf deinen nächsten Schritten, die du gehst nach der EP. Nach der EP ist vor der EP oder vor dem Album. Genau,
Hoffentlich vor dem Album.
und dann auch na natürlich auch wieder danke an unsere ZuhörerInnen. Schön, dass ihr da wart, zugehört habt. Und natürlich bei uns, wir haben natürlich auch Instagram, folgt uns einfach auf kulturkiosk@oberpfalz. Ach nee, das ist unsere E-Mail. Wow, Lisa, wow. Ja, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Kulturkiosk@oberpfalzmedien.de und unser Instagram-Account ist kulturkiosk_der_podcast. So, jetzt habe ich es aber. Dann ciao und bis zum nächsten Mal.